Geht es dir eigentlich gut? Man muss jetzt gar nicht laut antworten, aber denk doch mal einen Moment drüber nach. Geht es dir eigentlich gut? Ich lande bei so einer Frage ja immer bei einer nächsten Frage. Was heißt denn gut? Wir haben ja einen tiefen Wunsch in uns, uns gut zu fühlen, also gute Gefühle zu haben. Frage ist nur, woher kommt es, dass man sich gut fühlt? Wie kommt das zustande? Mal abgesehen von den biologischen Prozessen im Körper, von denen wir längst irgendwo gehört haben. Ich behaupte, neben hormonell bedingten Schwankungen hat das Fühlen vor allem damit zu tun, wie wir das, was wir erleben, einschätzen. Haben wir den Eindruck, es gut zu haben, stellen sich auch gute Gefühle ein. Sind wir der Meinung, es läuft schlecht für uns, liegen schlechte Gefühle sehr nahe. Die kommen quasi so automatisch. Man tut so, als kämen sie von außen, aber sie kommen ja von innen. Schlecht laufen wird ja bei uns immer mal auch Krise genannt, also wenn es schlecht läuft. Damit wollen wir uns heute befassen. Was ist eigentlich, wenn wir in eine Krise kommen? Krisen gibt es in unserer Welt ja viele. Unsere Welt ist vergänglich. Es gibt Leid und Not. Es gibt Schmerz und Tod. Und lauter anderes noch, was eigentlich nicht ins Leben gehört, was uns nicht gefällt, was schlechte Gefühle hervorrufen kann. Wir erfahren in der Bibel, dass wir Menschen im Grundsatz dafür verantwortlich sind, dass es in unserer Welt so vergänglich ist alles und so viel Schmerz gibt und die Not ihre Kreise zieht. Nicht, als ob jeder in jedem Fall persönlich für sein Ergehen verantwortlich wäre, sondern erstmal ganz grundsätzlich allgemein. Am Anfang der Bibel wird davon berichtet, wie wir Menschen Gott misstrauen und dass dann die Not ihre Kreise zieht. Und so gibt es dann auch im Leben eines jeden persönlich sogenannte Krisen, Zeiten, in denen man den Eindruck hat, es geht schief, es geht kaputt mit mir. Kann man auch eine Krise kriegen. So hole ich mir das Ding schon zum zweiten Mal. Mir hilft dabei immer die chinesische Schrift. Nicht, als ob ich sie könnte. Das sind so Dinge, die ich aufschnappe. Das Wort Krise im Chinesischen besteht aus zwei Schriftzeichen. Eins dieser Zeichen, nämlich dieses, steckt in dem Wort für Gefahr. So empfinden wir eine Krise ja auch. Das ist hochgefährlich. Es geht bergab. Das wollen wir nicht. Krise ist ja kein positiv besetztes Wort bei uns. Allerdings steckt in dem Wort Krise auch eins der Schriftzeichen im Wort Chance. Und das ist für mich immer wieder ein Hinweis darauf, dass in einer Krise beides steckt. Gefahr und Chance. Eine Krise bringt uns durcheinander. Wir können nicht einfach weitermachen wie bisher. Das haben Krisen ebenso an sich. Wir stoßen auf etwas, was unsere Vorstellung vom Leben und von Gott vielleicht sogar bisher nicht enthalten hat. Deshalb kommen wir ja auch so durcheinander. Sonst würden wir ja nicht durcheinander kommen, wenn wir darauf schon gefasst gewesen wären, was jetzt kommt. Nun drängt sich das aber so auf, dass wir es in unserem Leben von nun an nicht mehr ignorieren können, sondern berücksichtigen müssen. Und da ist eine Krise eine Riesenchance. Denn man wird bereit, Neues zu denken, Neues zu sehen, Neues zu erfahren. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns auch in Krisen beschenken will. Es könnte sogar so sein, ich habe ja manchmal so geheime Theorien, dass in Krisen sogar die größten Geschenke zu uns kommen, quasi ohne, dass wir es merken. Es kommt aber darauf an, wie wir mit der Krise umgehen. Ob es eine Gefahr darstellt, die sich vielleicht dann sogar erfüllt, oder ob wir die Chance sehen und erleben können, hängt davon ab, wie wir mit der Krise umgehen. Darum wird es auch in der Predigt gehen. Und ich freue mich schon drauf. Ja, was ist denn das eigentlich? Wie kann man denn das beschreiben, wenn es mir gut geht? Ich habe schon öfter von Christen den Satz gehört, Gott will doch, dass es mir gut geht. Oder anderen gegenüber, dass es dir gut geht. Das wird dann gesagt, wenn man in Schleudern kommt, weil das augenscheinlich nicht so ist. Und ich kann diesen Satz nur unterschreiben. Gott will, dass es dir gut geht. Das ist so. Die Frage ist ja eben nur, was ist gut? Heißt das, dass wir uns immer gut fühlen? Dass Gott nicht dasselbe unter gut gehen versteht wie wir oder jedenfalls nicht immer die Gefühle meint, die in uns so rumtoben, wird spätestens ja daran deutlich, dass er uns Gebote oder Aufträge gibt und auch schon gegeben hat, die wir mit unserem menschlichen Verständnis nicht immer als richtig ansehen, die manchmal unserer Lebenssituation direkt zu widersprechen scheinen. Wir kennen das ja schon von unseren Eltern, so als Kinder. Ja, da gibt es manchmal Dinge, die man tun muss, obwohl man gerade keine Lust hat. Und noch tiefer geht die Frage, wenn sich in unserem Leben Situationen einstellen, die für uns schwer zu tragen sind, schier unerträglich scheinen. Dann kommen die Fragen. Wieso kommt das jetzt so? Will Gott denn nicht, dass es uns gut geht? Dann schleicht sich auch der Zweifel daran ein, ob wir denn den Glauben an Gott, an einen Gott, der seine Menschen liebt, nicht aufgeben sollten. Das ist die Gefahr in der Krise, dass wir aufgeben. Dass wir auch Gott aufgeben. Weil das irgendwie nicht zu passen scheint zwischen uns. Erleben wir unter Menschen ja oft genug. Die andere Möglichkeit wäre, wir gewinnen ein tieferes Verständnis davon, dass Gott noch viel Besseres für uns vorgesehen und mit uns vorhat in unserem Leben, als wir uns das vorstellen können. Und dazu waren die Menschen herausgefordert, an die unser Predigttext etwa 600 vor Christus gerichtet war. Da schreibt der Prophet Jeremia einen Brief an Leute, die gefangen genommen worden sind. Denen ging das schlecht. Die waren fern der Heimat, rausgerissen aus dem Land, das Gott ihnen gegeben hatte und hatten nichts sehnlicher sich gewünscht, als dass Gott das mal ganz schnell beendet. Ja, bitte ganz schnell. Wir haben verstanden, es war falsch, dir nicht zu vertrauen. Jetzt mach bitte alles wieder gut. Ganz schnell. Ganz geräuschlos. Fix. Und nun kommt da ein Brief von Jeremia. Wir gucken uns den an unter dem Titel. Ach, der Titel kommt gleich erst. Okay. Also jetzt lese ich den Text aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 29. Ich mache ein paar Verse, lasse ich weg. Im Groben sind es die Verse 1 bis 14. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar, der König von Babel, von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht Jahwe Sevaot, müsste man eigentlich aus dem Hebräischen eher lesen, der Herr Zebaot wird es im Deutschen übersetzt, der Gott Israels zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen, also auch die nächste Generation, und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht Jahwe Sevaot, der Gott der Herrscharen, der Gott Israels: Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden, und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe. Ja? Ach so, Entschuldigung, ich habe zu weit gemacht, okay. Wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Die erste Beobachtung, die man hier machen kann, ist: Gott spricht. So spricht Jahwe, der da ist, der für dich da ist, der spricht. Wir können uns hier so aus der Entfernung, räumlich und zeitlich, gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Im Jahr 598 vor Christus hat sich die Stadt Jerusalem der Übermacht des babylonischen Heeres ergeben, nachdem Gott gesagt hatte: Die Babylonier werden euch einnehmen, weil ich jetzt von euch gewichen bin. Nur deshalb. Die Führungsschicht wurde nach Babel abtransportiert. 10 Jahre später gibt es einen Aufstand gegen die Babylonier und dann werden noch mehr Menschen deportiert, so nennt man das. Zunächst aber jetzt sind einige Leute in Babel. Sie sind nicht in einem Gefangenenlager oder einem Flüchtlingslager, sondern können sich frei bewegen. Aber für sie ist die Sache schlimm genug. Selbstverschuldete Gefangenschaft. Heraus aus der Heimat. Heraus aus dem Land, das Gott geschenkt hat. Und das taucht in dem Text ja immer wieder auf. Ich will euch wieder zurückbringen. Das ist das Ziel eines Juden. Wieder ins Land Israel. Nichts da. Weg ist man jetzt. Und das bedeutet auch kein Tempel. Also kein Gottesdienst. Nicht hier gemeinsam auf Gott hören. Nicht gleich Abendmahl ja sowieso nicht, aber die Vorstufe davon, Vergebung durch Opfer erfahren. Nein, nicht mehr. Keine Verbindung mit Gott mehr. Gleich kein Leben. Und in diese Aussicht hinein schickt Gott den Propheten Jeremia und spricht und sagt: Doch leben, doch leben. Doch, gerade jetzt, genau hier. Deshalb spricht Gott jetzt mit euch. Doch, leben. Leben, das will Gott für euch. Auch jetzt noch. Auch, wo ihr ihn mit Füßen getreten habt. Auch, wo ihr gemeint habt, ihr wisst es ja besser, wie euer Leben gelingt, als euer Schöpfer, der nur vor Liebe für euch brennt. Auch und gerade jetzt leben, wo ihr erlebt, was es bedeutet, so zu tun, als hätte Gott keine Ahnung vom Leben. und soll mit seiner Meinung gefälligst bleiben, wo er ist, nämlich weit weg im Himmel irgendwo. Gott will, dass ihr lebt, aber nicht nach euren Wunschträumen, sondern so, wie er es jetzt für euch vorgesehen hat, unter diesen Bedingungen. Das wünsche ich mir, dass wir von dieser Botschaft aus entdecken, weil Gott es gut macht, können wir auch hier und jetzt unser Leben wichtig nehmen und gestalten. Gott macht es gut, ist unser Thema. Drei Aspekte möchte ich aufzeigen, was wir von Jeremia hier gesagt bekommen. Erstens, nimm deine Umstände an. Zweitens, nimm deine Umgebung wichtig. Drittens, nimm deine Zukunft ernst. Nimm deine Umstände an. Die Lage für diese Wegtransportierten war unerträglich. Da konnte man nicht leben, wo sie jetzt waren. Schon gar nicht ohne Gott. Da sehnt man sich doch nach Leuten, die im Namen Gottes sagen, und das sind ja so Propheten, das ist alles nur kurz hier. Das geht ganz schnell vorbei. Gott wird die Umstände bald ändern. Das kann er so gar nicht lassen. Das hat er ja gar nicht gewollt so. Ihr solltet ja in eurem Land leben, also werdet ihr bald wieder nach Hause kommen. Bald ist alles wieder schön. Das haben die Leute auch so weitergegeben. Ich meine, das liegt einem ja auch auf dem Herzen. Das hört sich ja auch so gut an. Man spürt es ja den Gesprächspartnern förmlich ab, dass die das hören wollen. Und wir kennen das ja aus unserer Zeit, heute. Es scheint mir ja, als ob wir heute weniger leidensfähig sind als in früheren Zeiten. Da ist das Empfinden noch viel stärker. Es geht mir nicht gut. Ich habe Probleme. Und die müssen ganz schnell behoben werden. Bloß weg damit. Ganz schnell. Keine Probleme bitte. Keine Schwierigkeiten. Alles bitte so, wie es will. Auch unter Christen finden wir diese Haltung ja. Dass Gott Probleme und ungute Gefühle ganz schnell verändern muss. Sonst stimmt wohl was nicht mit deinem Glauben. Oder wenn man nicht in diese Richtung geht, dann stimmt wohl was nicht mit Gott. Wir halten das nicht aus. Und dann tun wir so, als wäre Gott dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass unsere Lebensumstände ganz schnell wieder so sind, dass wir uns darin auch schön fühlen. Da er das ja so nicht schnell macht, sind ja auch seine Gebote nicht so ernst zu nehmen. Ich muss mich ja selber darum kümmern. Gott macht's ja nicht. Müsste er aber nicht. Er wäre dazu verpflichtet. Das ist schließlich seine Aufgabe oder wie auch immer man das beschreiben will. Wenn er es nicht macht, muss ich halt selber. Wenn Gott meine Erwartung nicht erfüllt, soll er mir auch nicht sagen, wie mein Leben gelingt. Das weiß ich ja selber. Und Jeremia sagt dem Volk jetzt, und jetzt versteht man vielleicht ein bisschen, was dieser Brief eigentlich da für ein Explosionsgemisch enthält. Das, was ihr da glaubt, ist ein Irrglaube. Ihr irrt euch. Ihr seid so richtig auf dem Holzweg. Ein Holzweg ist ja ein Weg in den Wald, der hineinführt, aber nirgendwo raus. Ja, da hat man nur Holz geholt, aber das war kein Weg irgendwohin. Eure Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Es ist eine Illusion. Deshalb baut Häuser, ne, richtet euch häuslich ein. Es ist jetzt kein Auftrag allgemein, bau unbedingt ein Haus. Das ist jetzt nicht gesagt, sondern es geht hier darum, baut Häuser, pflanzt Gärten. Ist jetzt auch nicht so gemeint, als ob jetzt auch ich einen Garten unbedingt haben müsste und pflegen müsste. Also so ist das nicht zu verstehen. Ich habe ja schon Unkraut erlebt, das mir über den Kopf gewachsen ist. Pflanzt die Gärten, esst ihre Früchte, richtet euch ein. Nehmt euch Frauen und so weiter, zeugt Söhne und Töchter, auch die nächste Generation sollt ihr noch. Generationsübergreifend heißt es, das ist der Ort, an dem ihr leben werdet. Dieser Ort. Nicht der Traumort, an den ihr euch zurückwünscht. Gott hat keine Eile, eure Umstände zu ändern. Unfassbar. Das ist auch, wenn man drinsteckt in so doofen Umständen, ja kaum hörbar. Was muss Gott für gute Gedanken haben, denke ich dann immer, dass er aber sowas sagt und dann auch noch macht. Und der erste Schritt dahin, ein Leben angemessen zu gestalten, wie Gott es will, ist, dass wir diese Welt, in der wir leben, so annehmen, wie sie ist. wie vorhin beschrieben, als eine vergängliche Welt, in der leider vieles ist, was ins Leben nicht gehört. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, für die der ganzen Welt und hat so Frieden mit Gott gebracht und mit der Welt. Deshalb können wir Versöhnung mit Gott finden und mit unserer Lebensgeschichte, in der möglicherweise so viel schiefgelaufen ist, sofern wir das überhaupt beurteilen können, was da schief und was da gerade ist. Woher wissen wir das eigentlich? Wir können Versöhnung mit Menschen finden, egal welcher Schaden nach menschlichem Ermessen entstanden ist. Dieser Friede besteht aber auch gerade dann, wenn die Lage nicht zu ändern ist. Und wir können wissen, Gott will uns durch alles, was wir erleben, näher zu sich ziehen. Uns mehr von sich offenbaren. Uns dahin führen, dass wir ihm vertrauen und nicht uns selbst. Diese Krise, in der du vielleicht dich auch befindest, oder in die du noch kommst, oder in der du warst. Und mitunter ist es mit Krisen ja so, dass die eine hinter uns ist und die andere noch wartet. Da geht es immer darum, dass Gott dich ins Vertrauen zu sich ziehen will. Das ist immer das Ziel. Und deshalb hat Jeremia eine Botschaft, die noch viel wichtiger ist, als dass alles ungeschehen gemacht wird. Nämlich, wie auch deine Umstände sind, Gott ist da. Wie auch deine Umstände sind, Gott ist für dich da. Und alles, was Gott gesagt hat, gilt. Das macht Jeremia deutlich. Das sind die Schöpfungsaufträge, die hier erwähnt werden. Ihr sollt unter euren jetzigen Lebensumständen ausleben, was Gott euch immer schon in seinem Wort gesagt hat. Das gilt immer noch. Und lernt doch bitte daraus, wo es euch hinführt, wenn ihr Gottes Worten misstraut und anders lebt. Und am Ende des Textes erwähnt Jeremia, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Das heißt, auch die Schuld bekennen, die ich auf mich geladen habe. Und die Konsequenzen tragen, die das jetzt mit sich bringt. Hauptsache, Gott ist mir gut. Jede Krise ist die Chance, etwas über Gott zu lernen und tiefer ins Vertrauen auf ihn zu finden. Ja, dein Leben könnte besser, glücklicher, nach deinem Ermessen schöner sein. Ja. Und es wäre dann Untergang, wenn es nur um dieses Leben ginge. Ja. Aber warte nur ab, wenn du siehst, was Gott durch deine Lebensgeschichte an dir und anderen bewirkt hat. Warte nur ab. Und denk mal nicht, das siehst du schon morgen. Mir fällt das ja schwer, so lange zu warten. Aber auf vieles habe ich auch noch keine Antwort. Aber du wirst ins Staunen kommen, wenn du es einmal siehst. Das sagt Gott mir jeden Tag. Bis dahin ist dein Lebenselement der Glaube und nicht das Sehen oder Fühlen. Das Annehmen unserer Lebensumstände und das Gespräch mit Gott darüber, auch die Bitte um Veränderung und im nötigen Durchblick dazu, mit den Dingen umzugehen, macht aktiv im Leben. Wenn man das mit Gott angeht, macht es aktiv. Sich aufzulehnen, macht passiv und lähmt. So sah es bei dem Verschleppten aus. Und nun will Gott sie aktivieren, weil sie leben sollen und nicht vegetieren. Und sie haben von ihm dort, wo sie sind, eine Aufgabe. Immer noch. Da, wo sie sind, so wie sie da sind, haben sie eine Aufgabe. Darum geht es als zweites. Nimm deine Umgebung wichtig. Sucht Frieden für die Stadt. Denn wenn sie Frieden hat, also die Umgebung, in der ihr lebt, habt auch ihr Frieden. Es geht hier um Wohlergehen. In jeder Hinsicht. Dafür sollen wir uns einsetzen. Die Menschen des Volkes Israel, ist das Gottes Ernst, sollen sich einsetzen für die Feinde, die sie gefangen genommen haben. Entschuldigung. Wenn es denen gut geht, dann bleiben wir noch lange da. Wir wollen doch aber zurück. Und wir kennen das ja. Wir haben ja auch Menschen um uns, mit denen wir Probleme haben. Oder, und oft ist das dasselbe, also beruht das eine auf dem anderen oder sie mit uns. Das ist ja so ein Kreislauf. Der Wochenspruch diese Woche ist mein Konfirmationsvers. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Weil Gott gute Gedanken über uns hat, können wir uns für unsere Umgebung einsetzen. Denn Gott selbst ist überall da, auch dort, wo wir durch eigene Schuld hingekommen sind. In seinem Sohn ist er ja in unsere Lage, in unsere Not, in unsere Schuld hineingetreten, in unsere Hoffnungslosigkeit. Und nun will er durch uns dieser Welt begegnen. Er will durch uns etwas zum Guten verändern. In der Politik. Ja, da gehören Christen auch hin. Auch in die Kommunale zum Beispiel. In Schulen. An unserem Arbeitsplatz. In der Nachbarschaft. In Freundschaften. In Vereinen, wo auch immer. Und wir werden dabei nicht zu kurz kommen. Das verspricht Gott. Dann wird es euch auch gut gehen, wenn es eurer Umgebung gut geht. Er sagt nicht, betet darum, dass es euch gut geht oder arbeitet dafür, sondern sollen uns danach ausstrecken, dass es den anderen gut geht. Und der Ausgangspunkt aller Möglichkeiten ist das Gebet. Es scheint, als wäre der Apostel Paulus später, 2600 Jahre später, 600 Jahre später, wir sind 2600 Jahre später, 600 Jahre später, von Jeremia inspiriert worden, wenn er uns als Christen schreibt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, also alle, die Verantwortung tragen, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Betet für die Stadt, sagt Jeremia. Betet für diese Stadt, für euer Dorf, für Babel, für die Gewaltherrscher. Ja, Gott ist es doch, der etwas zum Guten wenden kann. Gerade beten für die. Und es geht eben nicht darum, dass es dir gut geht. Das ist nicht der Inhalt. Sondern du hast es gut, wenn du mal aufhörst, dich um dich selber zu drehen und deine Umgebung in den Blick nimmst. Dann kommt das Glück, also das gute Fühlen, wie durch die Hintertür auch in dein Leben. Und ich sage euch, anders kommt es nie in unser Leben. Glück ist nichts, was man auf direkten Wege kriegt. Nie. Durch das Beten und den Einsatz für andere verändert Gott uns von unserem Egoismus weg zum Leben für ihn und andere Menschen. Deswegen hat ein ehemaliger württembergischer Bischof mal gesagt, das Gebet ersetzt keine Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Das Gebet ersetzt keine Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Deshalb fliehen Christen nicht vor der Welt. Sie setzen sich für sie ein. Die Kraft kommt daher, dass Gott schon lange versprochen hat, eines Tages die widrigen Umstände, unter denen wir jetzt leben, beiseite zu räumen. Das wird als drittes deutlich. Nimm deine Zukunft ernst. Gott kündigt jetzt schon an, 70 Jahre, bevor es soweit sein wird. Es waren dann ungefähr 70 Jahre nach Machtergreifung des babylonischen Königs, wird das babylonische Reich nämlich von den Medern und Persern beseitigt. Und bald darauf, auch durch den Einsatz eines Königs, können die Israeliten wieder in ihre Heimat zurückkehren. Wir merken hier, und ihr Lieben, jetzt muss man sich das mal klar machen, das sind hier Ereignisse, die weltgeschichtlich nachvollziehbar sind, mit Datum. Gott hält seine Versprechen. Da muss ich doch nicht kommen, der seit 20 Jahren an irgendwas leiden könnte und sagen, ach, Gott tut ja doch nicht, was er versprochen hat. Mich lässt er im Stich. Doch, das hat er schon immer gemacht. Das wird er auch immer tun, mit einer Präzision, die uns die Ohren schlagern lässt im Himmel, wenn wir da noch Ohren haben. Nur nicht zu dem Zeitpunkt, von dem ich meine, dass es sein müsste vielleicht. Die Israeliten wollten ganz schnell zurück. 70 Jahre sind jetzt nicht der schnellste Weg. Wir erkennen ja hier nun, wie Gott seine Versprechen hält. Und wir kennen auch Gottes Versprechen an uns als seine Kinder heute. Wir können uns darauf verlassen und deshalb ganz und gar an der Zeit und an dem Ort, an den Gott uns hingestellt hat, leben. Uns einsetzen für die Menschen, die er so liebt, weil er eines Tages wiederkommt, Jesus Christus. Und alle, die ihm glauben, mit in seine ewige Welt nimmt, in sein ewiges Reich von Frieden und Liebe. Diese Aussicht ist nicht dazu da, um uns stumm zu machen für das Leid in dieser Welt, so nach dem Motto, das geht mich doch nichts an. Sondern uns Auftrieb zu geben und Antrieb zu geben, in allem durchzuhalten und mit anzupacken, weil Gott es eben am Ende gut macht, können wir jetzt schon mal dabei mitmachen. Für jemanden, der keine Aussicht hat, ist alles aussichtslos. Wir haben die beste Aussicht, ihr Lieben. Gottes Ewigkeit vor Augen. Und das ist ja etwas, was ich aus der chinesischen Schrift lernen möchte. In einer Krise steckt immer die Gefahr aufzugeben, das Vertrauen auf Gott aufzugeben, den Lebensmut fallen zu lassen, den Glauben und damit auch das echte Leben an den Nagel zu hängen. Aber es steckt auch die Chance darin, Neues zu lernen über Gott, über mich, über das Leben. Die Chance, Gott zu suchen und tiefer zu erfahren als bisher. Die Chance, noch einmal neu anzufangen. Die Chance, das Leben unter den gegebenen Bedingungen, die Gott auch nicht immer ändert. Manches ist nicht zu ändern. In manches haben wir uns selbst reinmanövriert, in manches haben uns andere reinmanövriert. Aber es gibt Frieden damit, mit dieser Geschichte. Und wir haben die Chance, das Leben unter den gegebenen Bedingungen aktiv anzugehen und die Erfahrung zu machen, dass Gott stärker ist als die Umstände und als wir selber und es besser mit uns macht, als wir für möglich gehalten haben. Ich habe das ja schon ab und zu erlebt und es war mal eine Zeit lang, jahrelang, dass ich meinte, ich könnte nicht mehr glauben, weil ich einfach nicht glauben kann. Damals hat mir ein Seelsorger einen weisen Rat gegeben, der bis heute in vielen Lagen hilft. Das hat gar nicht sofort etwas geändert, weder an der Lage noch an mir. Aber es hat dafür gesorgt, dass Gott in meinem Herzen, Gottes Wort in meinem Herzen tiefere Wurzeln geschlagen hat, weil ich mich daran festklammern konnte. Und bis heute staune ich darüber, wie Gott es gut mit mir meint und wie gut er es auch hinbekommt, ohne dass ich es für möglich halte. Der Rat des Seelsorgers war, auch wenn du nicht glauben kannst, bleibe dran. Bleib dran am Bibellesen. Bleib dran am Gebet. Bleib dran am Besuch der Gemeinde. Bleib dran an der Mitarbeit für Gott. Pack weiter an im Einsatz für andere Menschen. Gott macht etwas daraus. Also, in welcher Lage du auch bist, der allmächtige Gott, der alles in seiner Hand hat, spricht hier und jetzt mit dir. Woran auch immer du verzweifelst und was auch immer dein Leben beeinträchtigt, du darfst sein Wort hören. Und das ist die Wahrheit, die du allen Gedanken entgegenhalten kannst. Gott macht es gut. Deshalb, nimm deine Umstände an. Nimm deine Umgebung wichtig. Nimm deine Zukunft ernst. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. So ist es. Deshalb Amen.